Je nach seelischer Verfassung können wir oft beobachten, dass Menschen sich auch entsprechend ernähren. Also manche können gar nichts mehr essen oder manche essen Eis als Trost oder Fastfood. Das Ganze funktioniert aber zum Glück auch umgekehrt und das ist wesentlich gesünder. Wir können mit Hilfe einer individuell passenden Ernährung unsere Psyche immer positiv beeinflussen.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Was wir essen, bestimmt nicht nur unser Gewicht oder unsere Blutwerte, sondern auch unser Denken, Fühlen, sogar unser Verhalten. Das ist wissenschaftlich längst belegt. Trotzdem wird diese Verbindung im Alltag oft unterschätzt. Deshalb gucken wir uns heute an, was sollten wir essen oder trinken, um fröhlicher durch die dunkle Jahreszeit zu kommen, die da jetzt ansteht.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast. Journalistisch unterstützt hat uns für diese Folge Jutta von Kampenhausen. Viele Menschen können ihr Comfortfood ja ganz schnell benennen, ohne lange zu überlegen, sagen dann, immer wenn ich schlecht drauf bin, brauche ich Schokolade oder Eis oder Pommes. Auffällig daran, es sind meist nur ungesunde Lebensmittel. Lässt sich ein seelisches Tief hier wirklich durch dieses Essen anheben oder steckt da mehr Einbildung als Biochemie dahinter?
Also es ist definitiv keine Einbildung. Wir wissen zum Beispiel, dass Schokolade vor allen Dingen mit einem hohen Kakaoanteil Stoffe enthält, die auf unser Gehirn wirken und unser Wohlbefinden beeinflussen können. Also wir wissen ja auch, Kakao zum Beispiel ist einer der magnesiumreichsten Lebensmittel und Magnesium entspannt. Und ein Akteur, der da mit dem Wohlbefinden zusammenhängt, ist die Aminosäure Tryptophan, also die Vorstufe von Serotonin, dem Glückshormon. Das heißt, es beeinflusst ganz klar unsere Stimmung, aber auch unseren Schlaf und sogar unseren Appetit. Und damit das Tryptophan aber überhaupt in unser Gehirn gelangt, braucht es spannenderweise Insulin. Und das wird ausgeschüttet, wenn wir Kohlenhydrate, also zum Beispiel etwas mit Zucker essen. Und Zucker fördert dann die Aufnahme von Tryptophan ins Gehirn, wo es dann zu Serotonin ins Handeln kommt. Das heißt, biochemisch gesehen hebt Schokolade eindeutig die Laune an. Mhm. Wäre nur schön, wenn es nicht so viel Zucker hätte. Ja. Und was man auch sagen muss, Zucker aktiviert gemeinsam mit Fett, das ebenfalls natürlich in Schokolade steckt, das Belohnungssystem im Gehirn. Und dann wird Dopamin ausgeschüttet, der Botenstoff, der mit Motivation, Genuss und positiven Erwartungen verknüpft ist. Und der Effekt ist ja vielen schon bekannt. Aber ich habe sogar noch eine überraschende Erkenntnis aus der aktuellen Forschung herausgefunden und mitgebracht. Es wurde nämlich bewiesen, Serotonin wird eben nicht nur im Gehirn gebildet, sondern zu 90% im Darm. Wer uns mit gespitzten Ohren zuhört, der hat das schon mal von mir an einer anderen Stelle gehört. Und es gibt ganz fantastische Arbeiten, zum Beispiel eine Studie aus Kalifornien hat gezeigt, dass Mäuse ohne Mikrobiom, also sogenannte keimfreie Mäuse, deutlich stärker auf Stress reagieren und kaum Serotonin im Gehirn haben. Und erst als man diesen kleinen Mäusen wieder bestimmte Darmbakterien eintransplantiert hat, hat sich ihr Verhalten normalisiert. Das zeigt, zwischen dem, was in unserem Darm passiert und dem, was wir fühlen oder denken, gibt es immer eine direkte Verbindung. Und alle, die uns heute zuhören sollten, das schon mal mitnehmen. Ein gutes Mikrobiom, dazu gehört auch unser Mundmikrobiom, weil Mund und Darm sind ja auch direkt miteinander verbunden, trägt immer indirekt dazu bei, wie viel Serotonin im Gehirn zur Verfügung steht, wie es uns geht, wie wir gelaunt sind, wie wir gestimmt sind, wie wir schlafen und unseren Stress regulieren. Und wichtig für alle, die gerade vielleicht so ein bisschen niedergeschlagen sind oder sogar eine depressive Stimmung erleiden, in vielen Fällen liegt die Ursache im Darm. Und das wiederum, die gute Nachricht, wir können ja dagegen was tun. Und da kommt dann wieder Thema der Sendung, Ernährung ins Spiel.
Also an sich sind es ja eher bestimmte Erlebnisse oder die Art des Aufwachsens, auch die Resilienzfähigkeit einer Person, dass es da zu solchen depressiven Stimmungen kommt. Also welches Gewicht hat denn dann so ein verändertes Mikrobiom?
Also wir müssen ganz klar sagen, auch andere Faktoren spielen rein, seelische Traumen etc. Aber die Forschung zeigt, dass Menschen mit Depressionen, Menschen, die an chronischen Stresssymptomen leiden oder auch mit Angststörungen unterwegs sind, sehr häufig ein verändertes Mikrobiom haben. Das kann ich aus der Praxis 100% mit Textmarker hier unterstreichen. Wer also an sowas leidet, der sollte sich einmal wirklich auf den Darm, auf eine Diagnostik und Therapie konzentrieren. Das kann so ein großer Hebel sein, wenn man da mitarbeitet, also auch konkret eine Analyse macht. Und wer sich dazu belesen will, kann ich nur empfehlen, Heil-ABC der Verdauung, Kapitel in Energy und grundsätzlich ganz wichtig auch das gute Fett. Darf da auch nicht vernachlässigt werden. Aber wenn man jetzt nochmal auf die Bakterien zurückkommt, es gibt sogar ganz konkrete Stämme, die inzwischen untersucht sind, dass sie positiv auf die Stimmung wirken. Zum Beispiel Lactobacillus rhamnosus oder das Bifidobacterium longus oder der Lactobacillus helveticus. Also man hat zum Beispiel in einer Studie evaluiert, dass eine dreiwöchige Einnahme eines Multistamm-Probiotikums die negativen Gedankenmuster bei Probanden deutlich reduzieren konnte. Und andere Arbeiten zeigten auch Verbesserungen bei Angst oder eine verbesserte Stressresilienz, eine verbesserte Schlafqualität. Insofern, in unserer Praxis arbeite ich mit allen Patienten mit dem Darm, aber ich hole auch immer die Leber mit ins Boot, weil die Leber sitzt eine Etage drüber. Wenn es der Leber gut geht, geht es auch den Darmbakterien gut. Und das darf man nie vergessen. Deswegen dieses dann reine, steife Gucken, der Darm, der Darm, der Darm. Nein, die Leber gehört auch mit ins Boot. Und das ist sowas von spannend. Ich hatte mal letztes Jahr eine Fortbildung, einige Vorträge gehalten vor fast 200 Psychotherapeutinnen und Therapeuten, ärztlich und auch psychologisch, und habe genau das vorgestellt. Die Zusammenhänge, Gefühle mit eben körperlichen Gegebenheiten im Darm, wie wir die Gefühle, Ängste, Depressionen etc. durch Ernährung, durch Mikronährstofftherapie positiv beeinflussen können. Das heißt, gerade in diesem Bereich seelische Gesundheit muss auch eine Veränderung stattfinden. Hier müssen dringend diese funktionellen medizinischen Ansätze mit rein. Da könnte man wirklich die Kliniken nochmal ganz anders aufstellen. Also super Gruppentherapie, super psychotherapeutische Einzeltherapie. Aber man kommt ganz anders und viel schneller zum Ziel, wenn man Körper und Seele als Einheit versteht und auch hier endlich anfängt, damit zu arbeiten. Das wäre ein riesen, riesen Ding. Also wer sich da jetzt zum Beispiel aus einer Klinik Rat holen will, was könnte ich denn mit meinen Betroffenen da machen, die können sich gerne bei mir melden. Also hier muss was passieren. Das muss ja immer auch die Frage sein, wo kommt das Ganze her? Und wenn wir einfach verstehen, die Ursache ist ein Serotoninmangel, bedingt durch eine Dysbiose, schlechte Darmbakterien im Darm, ja, dann behandle ich doch gerne auch kausal, also ursachenmedizinisch, und helfe dann den Menschen noch schneller gesund zu werden. Ja. Weil das muss das Ziel einer gesunden Gesundheitspolitik werden, dass der gesunde Mensch der beste Patient ist und nicht der Kranke. Ich bin jetzt mal ein bisschen scharf. Ja. Aber das ist ja das Schlimme. Ja. Ja, aber es ist ja wirklich so. Es muss dringend etwas passieren. Aber jetzt halte ich hierzu die Klappe, weil wir haben so viele wichtige Themen hier. Aber das ist genau der Denkfehler im System. Wir könnten so viel Geld sparen. Wir könnten so viele Menschen gesünder machen, wenn wir so arbeiten würden.
Was sollte ich denn zu mir nehmen, und um hoffentlich gar nicht erst in dieses Tief zu rutschen, wenn es draußen noch grau und verregnet ist und mehr Nacht als Tag? Also wie kann ich so eine Winterdepression vorbeugen? Du hast es gerade eben schon ein bisschen angedeutet. Was kann ich da zu mir nehmen?
Also es gibt ja dieses schöne Wort Soul Food. Alles, was der Seele gut tut. Das ist jetzt nicht unbedingt alles, was Doc Fleck dann vielleicht prima findet. Ja, das kann nämlich auch der Apfelkuchen sein. Aber Apfelkuchen, ne, hat schön Pektin. Der Darm freut sich auch, wenn er nicht so viel Zucker hat. Oder ein Kindheitslieblingsgericht mit guten Erinnerungen. Also für mich war als Kind Soulfood, wenn mir meine Uroma, die ja Alleinversorgerin war, Selbstversorgerin war, sehr, sehr auch arm war, aber sowas von reich im Innern, die hat uns Kindern immer eine Milchsuppe gemacht mit einfachen Mehlklößchen und dann noch Zucker drüber. Also gesundheitlich würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so unbedingt das, was man jeden Tag schlürfen sollte. Aber das war einfach herrlich. Ja, sie hat das genannt Ribbelchensupp, ne? Im Saarland Ribbelchen, das sind so kleine Knödelchen. Ein bisschen ribbelsche Suppe, ajo, ne? Und da denke ich gerade zurück. Also ich glaube, wenn es mir mal so richtig mies gehen würde, würde ich sagen, jetzt muss Oma Tillas ribbelsche Suppe her. Aber ich meine, man möchte einfach auch feststellen, wenn ich jetzt mich mit Schokolade oder Eis vollstopfe, dann hält diese Befriedigung kurz an. Man kommt dann in so einen Rausch und dann der Absturz ist meistens schlimm und dann braucht man wieder Nachschub. Viel, viel besser ist einfach auf eine ballaststoffreiche, pflanzenbetonte und naturbelassene, ich sag mal ehrliche Lebensmittel zu setzen, denn das stabilisiert das Mikrobiom.
Kannst du denn da noch konkreter werden, was ich jetzt beim nächsten Einkauf unbedingt einpacken sollte?
Also sich erstmal austoben, vorne in der Abteilung wohl viel Gemüse ist, zuckerarmes Obst ist, Kräuterabteilung, in die Gewürzabteilung gehen, Gewürze wirken, antientzündlich. Wir wissen, dass Depressionen auch Entzündungskrankheiten sind. Also dieser Aspekt dieses antientzündlichen Elements, was ich ja intuitiv auch schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, fast 25 Jahren immer an den Menschen versuche zu bringen, hat sich mittlerweile in der Studienlage sowas von einzementiert. Also viel Grünzeug, viel Kräuter, viel Gewürze. Dann liebt der Darm auch langsam verdauliche Kohlenhydrate. Früher hat man die komplex genannt. Also zum Beispiel Süßkartoffeln, Quinoa, Amaranth, Vollkornflocken, Vollkorngetreideprodukte. Aber auch tryptophanreiche Lebensmittel sind charmant. Also Nüsse, Kerne, Samen, Geflügel, Hülsenfrüchte wie Kichererbsen. Und der Darm liebt natürlich auch fermentierte Lebensmittel, zum Beispiel Joghurt, dann am besten aber mit lebenden Kulturen oder Kimchi. Was wir ganz dringend brauchen, sind langkettige Omega-3-Fettsäuren. Da ist wirklich ganz, ganz wichtig zu nennen, also nochmal die Qualität von Algenölen, weil Fische sind ja teilweise überfischt, teilweise schwermetallbelastet. Also mit Thunfisch zu arbeiten, auch wenn er jetzt schön viel Fett hat, wäre jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, weil man dann wirklich eine Quecksilberbelastung hat. Mhm. Aber Omega-Safe patentierte Algenöle, also zum Beispiel Leinöl mit Zusatz von DHA, EPA, ein bisschen Weizenkernöl und auch Vitamin D zu setzen, ist Gold wert. Und gerade wenn wir jetzt so in diese dunklere Jahreszeit gehen und die Welt im Moment eh manchmal so einem düster erscheint, ist ganz wichtig die Zufuhr von Vitaminen. Und leider, wir messen ja in der Praxis bei uns immer auch, wie sind die Menschen versorgt. Wir sehen leider auch immer wieder deutliche Mängel von Vitamin D. So viel Champignons, so viel Avocados kann man gar nicht essen, um Vitamin D nur damit aufzusättigen. Also wir brauchen bei Vitamin D auch eine Nahrungsergänzung. Ja, das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Und wenn man jetzt nochmal einfach, ohne jetzt gleich in die Nahrungsergänzung zu schwappen, sagt, was könnte ich denn noch so im Supermarkt alles einkaufen? Also ich hatte ja eben gesagt, Gewürze. Vor allen Dingen würde ich hier empfehlen, Zimt, Chili, Kurkuma, Ingwer. Ich mache auch immer gern so ein Frühstücksgewürz in meinen Kaffee. Also viele Gewürze, die auch antientzündlich wirken. Und einfach auch versuchen, möglichst viele Farben der Lebensmittel auf den Teller zu bringen. Weil da wissen wir einfach auch, je mehr Farbreichtum, umso vielfältiger ist die Zusammensetzung der Nahrungsmittel in puncto auf Mikro-, Makronährstoffe, Vitamine und so weiter. Man muss aber einfach wissen, um die Stimmung hochzuhalten, braucht man eine ausreichende Versorgung. Jetzt sagten wir eben von Tryptophan aus Lebensmitteln, die genannten. Banane haben wir auch schon vorher mal genannt. Aber wir brauchen Vitamin D, wir brauchen B-Vitamine, Magnesium und Omega-3. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn man da gut versorgt ist, dann ist man da auch ganz anders zurecht. Also das merkt man ganz klar. Und dann, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist schon mal viel Gutes, sollte man natürlich auch darauf achten, was trinkt man. Also möglichst viel Wasser, ungesüßte Tees. Hier könnt ihr zum Beispiel einen Löwenzahntee oder einen Mariendisteltee der Leber unter die Arme greifen. Und natürlich sollten leere Kohlenhydrate, die den Blutzucker nach oben peitschen, die dann wieder so ein Craving, so einen Heißhunger erzeugen und einen dann wieder eher schlechtes Essen lässt, vermieden werden. Also gerade zuckerhaltige Getränke, Backwaren, Fastfood mit raffiniertem Weißmehl, das ist einfach nicht der Bringer.
Mhm. Und sollte man morgens dann auch schon vielleicht mit einem warmen Essen starten, also so ein Porridge oder so, ist das besser?
Naja, Porridge ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich weiß, er ist im Moment sehr, sehr populär. Mhm. Er schmeckt einfach gut. Er hat Eiweiß und Kohlenhydrate. Man muss aber Folgendes sagen. Getreide ist in Maßen, ist Porridge, wenn man ihn verträgt, in Ordnung. Leider etwa 9% der Menschen hat mit Porridge ein Problem, weil er ein ähnliches Eiweiß hat wie Gluten, das heißt Arginin. Also man kann auch nicht für jeden Haferflocken empfehlen. Das ist blöd. Ja? Auf der anderen Seite kann man aber, wenn man es verträgt, maßvoll einsetzen. Man muss nur wissen, wenn man morgens zum Beispiel mit viel Porridge anfängt und abends dann wieder Brot isst, man hat dann langfristig einen Überhang an Omega-6, weil Getreide hat Omega-6. Omega-6, zu viel, fördert Entzündungen. Also nicht so konstruktiv. Deswegen, wer gern warm isst, kann natürlich von mir aus, könnte man sogar morgens mit einer Gemüsesuppe starten. Aber etwas, was im Körper Wärme erzeugt, sind zum Beispiel Leinsamen und Chiasamen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel heute, weil ich wusste, wir haben hier heute viel zu tun, ich will lange satt bleiben, mein Frühstück so gemacht, dass ich jetzt immer noch satt bin und ist eigentlich perfekt, finde ich gerade für so einen Tipp ist. Also ich habe Leinen-Chiasamen zu gleichen Teilen in den Mixer geworfen. Ich habe mir dann ein bisschen Frühstücksgewürz dran gemacht, einen kleinen Schuss warmes Wasser mit schneller Quillt, dann ein bisschen Milchersatz, dann ein bisschen Obst reinpüriert. In dem Fall war das eine fantastische Mango, eine der besten Mangos, den ich je gegessen habe. Also hatte ich schon so einen fruchtigen Chia-Brei. Manchmal mache ich da Banane rein, also immer was da ist. Dann habe ich mir noch ein bisschen Obst geschnippelt. Und dann habe ich das schön auf dem Teller dekoriert, das Breichen und das Obst. Dann gab es dazu Nüsse, Kerne, Samen, Leinsamen geröstet. So, das macht so ein bisschen crunchiges, schönes Mundgefühl. Dann hatte ich noch ein bisschen Ballaststoffkomplex, also so einfach eine fertige Biomischung mir dran gerührt, damit die Darmbakterien juhu jubeln. Und dann zum Schluss ein gutes Algenöl. Und das war jetzt von der Zubereitung 5-6 Minuten. Also wenn ich mir jetzt was Warmes gekocht hätte, hätte es auch noch deutlich länger gedauert. Und das ist super, das ist eigentlich ideal.
Mhm. Und welche Gerichte machst du sonst bei so einem richtigen Miesepeter-Wetter?
Also ich bin ja ein großer Fan von warmen Essen. Also ich käme nicht auf den Gedanken, in so einer kühleren Jahreszeit viel Salat zu essen, weil dann würde ich mir selbst meine Energie rauben. Das hat mich ja auch die traditionelle chinesische Medizin gelehrt, das Temperaturverhalten der Lebensmittel im Körper. Also zum Beispiel Leinsamen fördern auch Wärme im Körper. Also ich bin wirklich leidenschaftlich dann für schöne Suppen, eine Gemüsesuppe, eine Kürbiscremesuppe mit viel Ingwer, mit Chili, einen Linseneintopf, auch mal einen schönen Bratapfel, wieder mit einem schönen Gewürz zum Nachtisch, mit ein bisschen Butter dran, ne? Oder auch mal ein Risotto. Ich esse dann aber auch gern auch mal so eine schöne Hühnersuppe oder esse dann auch, weil ich merke, ich brauche ein bisschen mehr gutes Eiweiß, dass ich mir dann auch, ich hatte mal, gestern Abend habe ich mir zum Beispiel als Vorspeise gab es eine Lauchsuppe und dann hatte ich aber noch so ein bisschen Geflügel übrig und habe dann, war jetzt eher unkonventionell, habe ich gedacht, ach komm, das passt doch eigentlich auch. Ne? Also wirklich warm, gern würzen auch mit viel Chili, mit Koriander, mit Kurkuma, Süßkartoffeln liebe ich, Lauch liebe ich, also alles, was auch aus der TCM so Wärme im Körper anregt. Und natürlich dann auch viel warme Getränke, also warme Tees. Ich habe zu Hause wirklich eine große große, ich will sagen Einbauschrank, nein, einen großen, zwei kleine Regale voller Tees und dann noch so eine Teebox. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo am Einkaufen bin, würde ich am liebsten schon wieder Tee kaufen. Dann denke ich mir, du hast doch noch so viel Tee. Und was ich liebe, ist auch meine heiße Schokolade. Also ein schöner, roher Bio-Kakao mit, ne, entweder Milch oder ich mache es auch gern mit Milchersatz. Vielleicht auch noch ein bisschen Gewürz dran. Herrlich. Magnesium getankt, Tryptophan beträufelt.
Und Kürbis wahrscheinlich?
Kürbis auch sehr gern. Mhm. Ja, ja. Aber auch Pilze. Und Zwiebeln und Knoblauch. Ich versuche dann immer die Seele, sage ich, aus diesem Knoblauch rauszuschnippeln, weil das angeblich weniger Duftmarken setzt. Die Riechkolben werden dann nicht so provoziert. Mhm. Aber ich weiß nur, in Corona hatte ich dann mal so eine Anwandlung und habe dann, weil es war so gar nicht einschätzbar, wie ist das Ganze, ne? Dann hat man jeden Tag in der Praxis viele Menschen. Da habe ich gedacht, du betankst jetzt deinen Körper mit viel Vitamin C, mit Zwiebeln, mit Knoblauch und habe mir dann morgens, wenn es schnell gehen musste, noch eine Petersiliensuppe gekocht. Weil ich gedacht habe, so, einfach hier ein Strauß Petersilie, Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Salz, bisschen Gemüse püriert, also zick, zack. So schnell bist du nicht mal im Bad fertig, so ungefähr. Obwohl, das geht bei mir auch immer ganz schnell. Aber, und das war so witzig, dann hatte ich diese Suppe in so einem Thermoskannenbehältnis stehen. Ich habe hier auch wieder meine Thermoskanne und in der Praxis steht so ein Riesending. Da starren die Patienten immer drauf. Und das war so niedlich, weil die Praxismitarbeiterin einmal so reinkam und meinte, und damals kamen viele Patienten also eben auch mit Maske in die Sprechstunde, haben es also wahrscheinlich geruchlich gar nicht so stark empfunden. Aber die sagten, du, das riecht hier wirklich wie im Knoblauch. ne? So ein Knoblauchduft zog da durch mein Praxiszimmer. Das habe ich dann, ne, dachte ich, du willst ja nicht deine Patienten mit Geruch belästigen, habe ich mich gar nicht so getraut, diese Petersiliensuppe dann so parallel zu schlürfen. Weil da habe ich die einfach wie so eine Tasse Tee neben der Arbeit getrunken in den ersten Wochen von Corona. Das ist eigentlich nur eine witzige Erinnerung. Aber Petersiliensuppe geht ratzfatz und schmeckt. Also ich liebe das.
Und wie sieht es mit pflanzlichen Stoffen aus, die so als stimmungsaufhellend gelten? Also ich denke da so an Klassiker wie Johanniskraut oder Safran, aber auch Rhodiola, also Rosenwurz, was Stress reduzieren soll, mehr Energie liefern und die Laune verbessern. Ist es unbedenklich, diese Dinge im Winter jetzt einfach mal auszuprobieren?
Also im Zweifel würde ich immer empfehlen, sich seriös beraten zu lassen, wenn man jetzt nicht eine ärztliche Praxis des Vertrauens hat, auch mal eine Apotheke, Reformhaus oder so, wirklich nachfassen. Weil zum Beispiel Johanniskraut, jetzt sind wir aber im Winter, aber im Sommer macht es ja auch ein bisschen mehr Lichtempfindlichkeit bei heilhäutigen Menschen. Aber absolut, also ganz großes Ja, dass pflanzliche Substanzen ein Riesenhebel sind für unsere Seele. Johanniskraut, muss man sagen, ist der am besten untersuchte pflanzliche Stimmungsaufheller. Es hemmt nämlich die Wiederaufnahme von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin in den sogenannten synaptischen Spalts. Das wirkt so ähnlich wie die klassischen Antidepressiva. Es gab ja sogar Vergleichsstudien und das fand ich interessant, dass sich da Johanniskraut überhaupt nicht verstecken muss. Mhm. Man muss aber wissen, dass Johanniskraut wirkt jetzt nicht akut. Also wenn ich mir hier ein Tablettchen einbaue, dann kann ich nicht davon ausgehen, in einer Stunde bin ich gut gelaunt. Es braucht wirklich 2 bis 4 Wochen, bis sich Effekte zeigen. Und hier auch wieder Wechselwirkungen müssen beachtet werden. Es könnte nämlich ein gewisses heikles Moment entstehen, gerade bei Johanniskraut. Es gibt nämlich Wechselwirkungen mit der Pille, mit Blutverdünnern und mit Immunsuppressiva. Johanniskraut beschleunigt nämlich den Abbau vieler Medikamente. Und auf keinen Fall darf es zusammen eingenommen werden mit Antidepressiva zusammen. Also das darf auf gar keinen Fall passieren, weil dann hat man die Gefahr eines Serotoninsyndroms. Also dass man zu viel Serotonin hat. Und das ist wirklich ein medizinischer Notfall, der bis zum Kreislaufversagen führen kann. Aber wer jetzt keine Antidepressiva nimmt, ist Johanniskraut eine wunderbare Idee. Dann haben wir den Safran. Safran ist ein fantastisches Gewürz. Ich glaube, das teuerste Gewürz der Welt. Gibt es ja leider auch viele Fälschungen. Aber Safran fördert auf jeden Fall die Gelassenheit. Er wirkt anti-entzündlich, wahrscheinlich auch deswegen so stark antidepressiv. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt das Rezept von Risotto Milanese, was ja auch einen Safrananteil hat, wohl aus den Abruzzen, wo man Safran ja anbaut. Und angeblich hat das jemand im 16. Jahrhundert, glaube ich, nach Mailand mitgebracht. Und weil er so Heimweh hat, hat er dann das Risotto mit Safran gemacht. Ich mag Safran sehr, sehr gerne, weil er aber in Qualität nur schwer zu bekommen ist. Ist ja auch eine echte Investition. Würde ich, wenn man darin investiert, wirklich gucken, wo kommt das Ganze her. Ich habe zu Hause mir auch gerade neulich mal ein Buch bestellt im Antiquariat, was so schön über Safran war. Das hatte ich als junge Ärztin mir gekauft. Wie es dann so ist, du verleihst es und dann ist es meistens weg. Ich gebe immer, also ich hoffe, dass ich nie was vergessen habe zurückzugeben. Aber an dieses Buch habe ich mich nochmal erinnert und dachte, Mensch, das war so schön gemacht. Und das habe ich mir nochmal bestellt. Das roch jetzt etwas muffelig, die Riechkolben. Aber da war zum Beispiel auch so eine Safranmilch. Das habe ich mir damals lustigerweise als junge Ärztin gemacht, als ich dieses Buch hatte. Und da hatte mir nämlich jemand aus den Abruzzen, wo ich ja auch mal gelebt habe, Safran aus den Abruzzen geschenkt. Also ich hatte dieses fantastische Gewürz zu Hause. Und dann habe ich mir quasi so 2-3 Safranfädchen geröstet und die dann mit heißer Milch und ein bisschen Honig genossen. Also den Safran dann in so einem Mörser ein bisschen zerstampft und dann aufgegossen. Toll. Und Rosenwurz, das ist ja auch das Ginseng, was man zum Beispiel in den östlichen Ländern oder Russland gängigerweise empfiehlt. Da ist es sehr, sehr traditionell eingesetzt. Das wirkt sehr gut bei Stress, aber auch bei Erschöpfung und bei depressiver Verstimmung. Also es wirkt über das Stressregulationssystem, es senkt das Cortisol, es verbessert auch Kognition und die emotionale Belastbarkeit. Also wenn man gerade auch in seiner stressigen Situation ist, vielleicht für eine Prüfung lernt. Ich weiß ja auch, ganz viele junge Menschen lauschen uns aufmerksam. Kann das gerade in dieser belasteten Situation Stimmung, Schlaf und Energie positiv beeinflussen? Und wenn man Rosenwurz über 12 Wochen einnimmt, also das ist eine Kurzzeiteinnahme, dann ist das auch gut untersucht, unbedenklich. Ich würde Rosenwurz nie als Dauergabe empfehlen. Also das ist auch sowas. Man braucht eigentlich auch immer eine seriöse Beratung. Und dann gibt es ja auch noch das klassische Ginseng, was traditionell in der asiatischen Medizin eingesetzt, das gegen Müdigkeit, Stress und kognitive Erschöpfung wirkt. Ich bin auch ein großer Fan von Ginseng. Ich nehme das nicht regelmäßig, aber ich habe Ginseng-Tee und Ginseng-Kapseln zu Hause. Das setze ich immer mal so ab und zu ein. Man muss aber wissen, wenn man sehr empfindlich ist, kann das auch fast schon ein bisschen nervös machen. Und man sollte bei Ginseng aufpassen, bei Bluthochdruck oder bei der Einnahme von Blutverdünnern. Also hier im Zweifel abstimmen, zum Beispiel mit der ärztlichen Kompetenz oder der Haus- und Hofapotheke. Und dann wirklich prima und ungefährlich, aber als Hilfsmittel zu nennen, wäre hier der Lavendel. Der kann auch noch mal so ein bisschen eingreifen und beruhigend wirken und die Stimmung ein bisschen aufhellen, ob das jetzt als Lavendeltee ist oder, wie wir ja gelernt haben, als Duftkerze oder als Lavendelsäckchen einfach mal unter die Nase halten. Man kann ja auch ein Lavendelsäckchen mal neben das Kissen abends legen, fällt mir gerade spontan ein. Warum nicht?
Ja? Ja, gibt ja auch richtiges Spray für Kissen mit Lavendelduft.
Ja, wenn es nicht so ein synthetisches Bömmchen ist, ja.
Du hast eben Ginseng genannt. Das hebt ja nicht nur die Stimmung, sondern gilt ganz nebenbei auch als pflanzliches Aphrodisiakum. Gehört das eigentlich in die Kategorie Placebo oder ist das ein brauchbares Mittel für, ich sag mal, mehr Energie im Bett?
Also das Thema natürliche Aphrodisiaka ist belegt und auch faszinierend. Bei Ginseng oder auch Safran ist die Studienlage aber aktuell wohl sehr uneinheitlich. Das muss man einfach sagen. Man müsste es individuell probieren. Es gibt aber noch andere Pflanzenkönner auf diesem Gebiet. Da wird genannt das Yohimbin, aus der Rinde des westafrikanischen Yohimbe-Baums. Es steigert über das sympathische Nervensystem die Durchblutung, auch im Genitalbereich. Und in Studien kam es aber auch zu gemischten Ergebnissen. Also bei den Einzelnen kann es wirksam sein, aber es kann unter Umständen auch ein bisschen nervös machen, ne? Ein bisschen zu sehr putschend wirken, Bluthochdruck bedingen. Deswegen ist es in Europa zum Teil rezeptpflichtig oder nicht frei erhältlich. Ist entweder interessant, die Durchblutung ist einfach alles. Wer eine gute Durchblutung hat, der muss sich da auch keine Sorgen so machen. Also da sind wir wieder bei Gefäßgesundheit. Mhm. Und dann gibt es ja auch die Maca-Knolle, die kommt aus den peruanischen Anden. Und da deutet sich auch aus der Studienlage etwas darauf hin, dass Maca bei Männern und Frauen die Lust leicht steigern kann. Allerdings nicht über hormonelle Veränderungen, sondern vermutlich über eine Verbesserung der Energie, der Stimmung und all gemeinem Wohlbefinden. Also ich habe ja neulich erzählt, dass ich gerade neben Praxis und Podcast und noch Online-Kurs schreiben und so an meinem Buch arbeite. Und ich probiere da manchmal auch gerne Sachen aus und mache jetzt gerade so ein bisschen auch meine eigene Studie mit mir selbst, dass ich mal an einem Tag ein bisschen Maca nehme und am anderen Tag ein bisschen Ginseng nehme. Oder wie sieht es aus, wenn du noch mehr Q10 nimmst, wie das eigene Energielevel ist. Natürlich hängt das natürlich auch ab, wie hat man geschlafen, wie hoch ist das Stresslevel. Aber Maca hat schon auch eine anregende Wirkung. Und was interessant ist, dass diese pflanzlichen Mittel nicht direkt, zum Beispiel, wenn wir nochmal auf deine Frage kommen, aphrodisierend im pharmakologischen Sinn wirken, sondern sie sind indirekt wirkend. Man weiß jetzt auch nicht so genau, wie entscheidend auch noch ein gewisser Placebo-Effekt sein kann. Denn man muss ganz klar sagen, der Placebo-Effekt ist belegt. Das heißt, wer überzeugt ist, dass man jetzt was einnimmt, was die Energie steigert, die Lust steigert, der wird dann auch wahrscheinlich das mehr empfinden. Und was man hier auch im Zuge nennen kann, sind zum Beispiel die Pflanzenkörner Ingwer, Chili, Muskat, Safran, Ginkgo. Auch die wirken durchblutungsfördernd, übrigens auch die Wassermelone. Und sogar Substanzen wie Myrizistizin aus der Muskatnuss können, vermutet man auch, zum Beispiel die Libido steigern. Also die Studienlage ist widersprüchlich und es ist nicht immer eindeutig belegbar, aber individuelle Medizin ist da alles. Und die Ernährung sollte immer die Basis sein.
Genau, wir sind ja etwas abgeschweift vom Soul Food jetzt gerade.
Ach so, so weit sind wir hinausgeschwommen. Oh weia, hoffentlich kommen wir nochmal zurück zur Insel. Seid ihr noch alle da? Hallo.
Was ist denn neben der Ernährung, worüber wir eben geredet haben, was man alles kaufen und essen soll, sonst noch zu beachten, um jetzt Gutes zu tun für die eigene Stimmung?
Also hier komme ich nochmal zum Mikrobiom zurück. Was neben den ernährungsbezogenen Faktoren, die ich eben aufgezählt habe, natürlich immer entscheidend ist, ist gut kauen. Das klingt jetzt wieder furchtbar banal, aber es wirkt auf allen Ebenen. Zum einen erleichtert es die Verdauung, es macht das Essen bekömmlicher, das zieht uns weniger Energie und man merkt eher, wann man satt ist. Man isst also viel bewusster und man schont auch seinen Darm vor einer Dysbiose. Dann ist noch eine einfache Sache zu nennen, zum Beispiel sich mehr auf das Thema Achtsamkeit zu konzentrieren. Wie ist das Stresslevel? Wie sorge ich für meinen Schlaf? Habe ich genug Bewegung im Alltag? Hier mal wirklich die Lupe auspacken und das beachten, weil das wirkt sich auch alles auf die Darmbakterien aus. Wir denken immer nur, was wir essen, wirkt sich aus. Nein, auch was wir denken, wirkt sich aus. Wie wir schlafen, wirkt sich aus. Das ist so unglaublich, wie das alles zusammenspielt. Und was ist noch für die gute Laune in der dunklen Jahreszeit wichtig? Zum Beispiel Bewegung. Also wir wissen ja auch, Bewegung setzt Endorphine frei. Ob das jetzt Ausdauersport ist, hier wird viel Endorphin freigesetzt. Aber auch mal eine Dehnübung am Morgen, bisschen Yoga oder Katze-Kuh am Morgen. Ne? Das bringt ein bisschen mehr Ruhe in den Körper, senkt das Cortisol. Aber auch die Wohnung aufhellen. Also ich finde, das macht schon was. Wie ist es bei dir zu Hause? Ist es da alles grau und schwarz und düster und dann wird es draußen noch dunkel. Man kann ja auch mal ein bisschen gucken, dass man dann ein bisschen Liebe zu Farben oder hell entdeckt, weil das macht ganz viel mit der Stimmung. Das macht ganz viel. Mhm. Also wo ich Energy geschrieben habe, es war ganz witzig, da habe ich im Familienkreis gesagt, ich brauche Energy, ja, und habe mir dann Kissen besorgt. Oder Kissen hatte ich so eine Farbkombination im Kopf und habe dann zu einer netten Frau gesagt, nähen Sie mir doch mal hier ein paar Kissen. Und das war dann so meine Energy-Komposition. Und dann konnte ich von meinem Schreibtisch immer auf das Sofa mit den bunten Kissen gucken. Mich hat das total in Stimmung gebracht. Fand ich ganz interessant. Und natürlich auch, was tut einem gut so als Morgenroutine? Vielleicht ein schöner Tee, eine Musik, die ja auch eine Apothekenwirkung hat. Oder einfach auch mal mit Kindern noch mal 5 Minuten im Bett kuscheln. Kuscheln ist so wichtig. Oxytocin wird freigestoßen. Also die Kinder haben ein besseres Immunsystem, man selber auch. So startet man den Tag viel entspannter. Und ganz wichtig, Menschen brauchen Menschen. Wer jetzt alleine lebt oder wer keine Familie hat, Freunde machen, Freunde einladen, sich ehrenamtlich engagieren, einfach mal jemanden in den Arm nehmen, miteinander lachen. Also das Leben mal von dieser Schärfe befreien und einfach, wie man sagt, sei ein Mensch. Ganz wichtig.
Okay, das ist super. Da kann nämlich jeder jetzt irgendwas rauspicken, was ihn besonders angesprochen hat und damit schon mal sofort gleich heute nach der Folge starten. Nächsten Mittwoch gehen wir ein ganz wichtiges Thema an. Die Sepsis, das Multiorganversagen im schlechtesten Fall, klingt erstmal nach einem seltenen Phänomen. In Wahrheit ist es die dritthäufigste Todesursache. Deshalb wollen wir besprechen, wie ihr euch davor schützen könnt. Falls ihr Fragen habt zu eigenen Wehwehchen oder Vorsorgethemen für unsere Wundertüte beim übernächsten Mal oder auch Themenwünsche für neue Folgen, dann schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Der Doc Fleck Podcast ist zu hören auf RTL Plus und den üblichen anderen Plattformen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schenkt uns gern ein paar Sterne auf Spotify. Am besten jetzt sofort gleich anklicken.
Yay!
Oder hinterlasst uns gern einen Kommentar. Geht natürlich auch bei Apple Podcast. Danke für euer Ohr und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und empfiehlt unsere Arbeit bitte weiter. Macht was draus. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wiedererkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt, quasi einen Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.